Da waren Kinderbilder, die ich gemalt hatte. Jeder einzelne Brief, den ich geschrieben habe. Das hatte er alles gesammelt.
Also der Vater, der nie Nähe zulassen konnte, der eigentlich auch nie mal ein emotionales Wort für dich hatte, der hat das im stillen Kämmerlein
alles
zelebriert.
Und da war mir klar, der hat mich total geliebt. Mhm. Unfähig, das zu zeigen. Aber mein Vater hat mich auch als Kind geliebt, ohne dass er mich das wissen ließ. Da könnte ich auch schon wieder in Tränen ausbrechen. Mhm.
Ja, das war nicht der einzige emotionale Moment in unserem Gespräch. Kathi Karrenbauer, die Schauspielerin mit der sehr markanten Stimme, vor allem bekannt durch die TV-Serie Hinter Gittern, der Frauenknast. Sie hat bei mir über ihre zum Teil sehr traurige Familiengeschichte gesprochen, über Verrat und emotionale Kälte, aber auch über Hilfsbereitschaft und Verzeihen. Kathi Karrenbauer hatte 50 Jahre lang so gut wie nichts mehr mit ihrem Vater zu tun. Jetzt kümmert sie sich liebevoll um den Demenzkranken. Sie konnte ihm verzeihen und hat darüber ein Buch geschrieben. Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Kathi Karrenbauer, eine starke Frau, die auch schmerzliche Niederlagen ganz stabil weggesteckt hat.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Kathi Karrenbauer ist bei mir. Ich freue mich sehr. Hallo Kathi, grüße dich.
Ja, hallo Jörg, danke schön für die Einladung.
Wie geht es dir?
Das ist immer so süß. Und dann will man immer sagen, mir geht es gut.
Ja, du darfst aber wahrheitsgemäß antworten.
Genau, mir geht's gut.
Siehst du?
Mir geht's gut.
Womit beschäftigst du dich gerade? Was treibt dich gerade um?
Ach, mich treibt wahnsinnig viel um. Mhm. Natürlich immer vorrangig guckt man ja auf das Leben und sagt, was mache ich denn gerade?
Ja.
So, und was ich gerade mache, sind unterschiedliche Dinge. Ich habe gerade einen Piloten gedreht, von dem ich noch nicht ganz genau weiß, ob er dann wirklich jemals auf Strecke gehen wird. Das heißt, seriell verarbeitet wird. Da sind wir gerade in Gesprächen. Das war eine Auftragsarbeit, aber auch da muss man sagen, die Sender entscheiden dann ein bisschen anders und dann geht es in eine andere Richtung. Und das andere, der andere Teil meines Lebens ist, solche schönen Dinge zu machen, wie zum Beispiel heute hier zu sein, beim Nachtcafé zu sein, mein Buch zu promoten, tatsächlich eine Geschichte und die Geschichte meines Lebens, was ich die letzten 4,5 Jahre lebe und was mich umtreibt, nämlich die Geschichte mit meinem Vater.
Du hast dein Buch angesprochen und wir können das auch gleich dazu nehmen. Es heißt, ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater.
Klingt scheiße.
Nein, das klingt sehr schön und ich kenne diese Art zu formulieren. Meine ältere Schwester hat es nämlich immer gesagt. Die sagt bis heute, ich wollte einen Hund und hatte dann irgendwann einen Bruder und leidet bis heute unter dem jüngeren Bruder oder dem Kleinen. Man bleibt ja immer der
bist
Kleine. Bruder, das bin ich.
Ach so, leidet unter dir.
Gibt natürlich keinen Grund, da zu leiden, aber sie sagt es bis heute. Und es ist die Geschichte, wie du deinen Vater wiederfindest. Und das war zunächst mal nicht freiwillig. Ihr habt euch sehr, sehr lange nicht gesehen. Ihr hattet wenig Kontakt, 50 Jahre keinen Kontakt.
Ja.
Und jetzt ganz intensiven Kontakt, weil du dich um ihn kümmerst. Mhm. Er ist dement. Seit 4 Jahren, glaube ich, seid ihr jetzt ganz intensiv wieder zusammen.
Ja.
Wie kam es dazu? Saßt du eines Tages da und hast gedacht, Mensch, irgendwie fehlt der Papa mir jetzt doch nach 5 Jahrzehnten? Oder wie kamt ihr wieder zusammen?
Nee, ich erzähle mal so ein bisschen von vorne. Also, mein Vater hat die Familie verlassen. Die klassische Geschichte, er hatte eine Geliebte und das ist aufgeflogen, dummerweise, durch mich. Also, man muss dazu sagen, mein Vater hätte lieber Söhne gehabt als Töchter. So, und insofern wurde zumindest ich die Kleinere, also die Nachzüglerin, ich habe eine ältere Schwester, 5 Jahre älter, wurde auch so ein bisschen in meinen Hinblick auf Autos, also ich mochte gerne Autos, ich mochte gerne, ja, Hunde natürlich und auch das, was Mädchen mögen, aber eben auch Autos. Und wenn wir auf Reisen waren, dann spielten wir immer Autokennzeichenraten oder, ich weiß nicht, ich bin ja die Generation in den 60ern geboren und da hatte man eben keine Tablets. Also die Kinder wurden nicht bespaßt auf irgendwelchen Fahrten, sondern man guckte aus dem Fenster, spielte ich sehe was, was du nicht siehst oder eben Autos raten oder Autofarben zählen oder irgendwie sowas. Und in dem Zusammenhang war ich natürlich eins der Kinder, die als 7-Jährige das Kennzeichen des Vaters kannte, das Auto kannte. Und wir waren auf einem Spaziergang mit einer Freundin und deren Großvater und unserem Hund und da sah ich das Auto meines Vaters. Das Dumme war nur, mein Vater, Architekt, war ja immer auf Reisen, immer weg und auch zu diesem Zeitpunkt angeblich im Ausland.
Aua. Und wie alt warst du da?
Da war ich 7.
7.
Und als ich dann zurückkam zu meiner Mutter, da freute ich mich total, weil totales Papa-Kind, weil der ja auch selten da war. Und man vermisst ja meistens das, was man selten sieht.
Und dann hast du freudestrahlend verkündet, genau, der Papa ist hier in der Stadt.
Genau, der Papa ist da.
Okay.
So, und es war ganz klar, dass der Papa nicht da ist, weil der ja in Gent arbeitet und auf seiner Baustelle ist. Dann habe ich fürchterlich insistiert, kleine Steinbock-Mädchen. Mhm. Und zu guter Letzt nahm mich meine Mutter, bestellte ein Taxi und wir fuhren dort an den Rhein in Ruhrort und fuhren dort an den Rhein. Da stand das Auto, ein blauer Mercedes, Heckflosse, DUDK 46, also Dieter Karrenbauer als Kennzeichen. Und davor stand ein goldener Ford Capri. Und dieses Auto hatte meine Mutter mal irgendwann gesehen. Ja, und die Geschichte ist dann schnell erzählt. Also man guckte und sprach Menschen an. Kennen Sie die Halterin oder den Halter dieses Fahrzeugs? Und schnell stellte sich heraus, das war Marianne Heck. Und dann fanden wir auch den Eingang. Wir sind dann da in diesen Hausflur rein.
Ich ahne Böses.
Ja, ich an der Hand. Meine Mutter ist sehr klein. Die duckte sich also unter diesem Fischauge. Wobei man weiß ja, dass das Fischauge auch nach unten gucken kann. Aber so wie in einem schlechten Film. Und so ging es dann auch weiter. Eine Dame, die gerade scheinbar geduscht hatte, mit so einem Turban auf, so einem Handtuchturban, öffnete die Tür. Meine Mutter rauschte an der vorbei in die Wohnung. Mit den Worten, ich möchte meinen Vater oder ich will meinen Vater, will meinen Mann wieder haben, nicht meinen Vater. So, er sprang auch wie in einem schlechten Film nackt aus diesem kleinen Schlafzimmerchen in diesen Wohnraum rein. Da gab es dann so einen Vorhang hinter einer Single-Küche. Mein Vater hopste also dahinter. Man sah nur noch den Kopf. Und meine Mutter brachte mich dann ins Badezimmer mit Toilette, sperrte mich dort ein. Dann hörte ich nur Gekeife und dann habe ich so einen kleinen Filmriss. Dann weiß ich noch, wir sitzen im Auto, ich natürlich hinten. Mein Vater sagt Erika, wir, und meine Mutter sagt nicht vor dem Kind. Mhm. Und schweigend fährt man dann nach Hause. Und ich weiß noch, ich fühlte mich furchtbar, weil ich hatte den Vater verraten.
Hast du das in dem Moment schon gemerkt?
Ich glaube ja. Also ich hatte dieses hier ist was in Gange, woran ich schuld bin in irgendeiner Form. So, also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich habe den Vater verraten. Mhm. Und ich habe dann auch wieder so einen Filmriss über ein Jahr. Und dann, also für mich nach dem Streit meiner Eltern, sind wir eigentlich direkt abgereist. Früher gab es ja diese Interrent-LKWs, da kam das Kinderzimmer rein. Und ich sehe uns noch da, irgendwie meine Mutter fuhr diesen 7,5-Tonner.
Und ihr seid dann nach Kiel,
oder? Wir sind dann nach Kiel, weil meine Mutter da mal Urlaub gemacht hatte und da auch jemanden kennengelernt hatte. Und später war ich so 17, habe ich die Schule in Kiel abgebrochen und wollte meinen Vater unbedingt kennenlernen. Ich wollte wissen, wer das ist, weil man auch kaum Kontakt hatte, sich auch nicht sah, außer zu den Wintersportfahrten, Weihnachten. Habe ich Silvester Geburtstag, also es war für mich immer furchtbar. Am 22. wurden wir Kinder nach Duisburg gebracht, dann zu der Freundin und dem Vater, die gab's noch, mit der war er ja zusammen. Und das war für mich ein Spießrutenlauf par excellence. Die wollte keine Mutter sein, aber da kamen immer so Sätze wie, ach, kann deine Mutti dir nichts Schönes anzuziehen kaufen? Oder immer dieses, ach, bist du wieder dick geworden und so. Und das war für mich immer die Hölle. Es war die Hölle.
Also kann man sagen, da ist zwischen dem Vater und euch Töchtern, deiner Schwester ging es ja wahrscheinlich ähnlich.
Das war eine andere Geschichte. Mhm. Meine Schwester hatte wirklich eine andere Beziehung zu ihm.
Aber zwischen dir und deinem Vater ist da ganz viel kaputt gegangen oder nie was Wirkliches entstanden?
Genau, eher so. Ne? Mhm. Man hatte den Vater, den man liebte, weil er weg war. Dann war es der Vater, den man gar nicht mehr sah. Und ich konnte mich bis lange Zeit überhaupt nicht erinnern, was da so in den Zeiten passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin dann mit 17 nach Duisburg zurückgezogen, bin dort aufs Gymnasium gegangen und dachte, ich wohne bei meinem Vater und werde ihn jetzt kennenlernen. Und genau so war es nicht. Er mietete mir eine Wohnung irgendwo, da kamen ein paar IKEA-Möbel rein und fortan sah ich meinen Vater gar nicht. Also der hatte null Interesse an mir und so, ich wurde sehr gemobbt in der Schule, aber die Geschichten sind alle zu lang. Und das führte aber dazu, dass ich auswandern wollte nach Kreta. Ich lernte dann tätowieren, ich spielte Gitarre, ich spielte sowieso schon in den U-Bahn-Schächten Gitarre und verdiente mir mein Geld. Ich ging auch gar nicht mehr zur Schule. Mhm. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich sah auch nicht mehr ein, warum ich ein Abi machen soll. Und
schwierige Lebensphase. Und da wäre ja, der Vater wichtig gewesen natürlich. Ne? Vor allem, wenn du ihm nach Duisburg folgst. Und dann,
es wäre schön gewesen, wenn er Lust auf mich gehabt hätte, aber so war es eben nicht. Mhm. Und daraus resultierte, dass ich wieder zurück nach Kiel ging und dann BAföG beantragte. Ich wollte dann auf die Schauspielschule und er verweigerte auch das. Dann fing ich an, einen Prozess gegen ihn zu führen, was man ja auch nicht will. Und kurz, das war ein Zivilprozess und weil der Gerichtsstand in Duisburg war, bot er mir also, ich glaube, eine Woche oder 10 Tage vor Prozessbeginn, der auch noch öffentlich gewesen wäre, bot er mir also Geld an. Das war weit unter dem, was ich als BAföG bekommen hätte. Hm. Und ich habe das dann genommen, weil ich auch Frieden wollte. Ja. Aber es war immer so eine, also es war nichts Schönes.
Scherben, richtige Scherben eigentlich. So. Und dann kam irgendwann der Cut, 50 Jahre gar nichts?
Ja, wenig. Also ich habe ihn mal zu einer Premiere eingeladen, er freute sich dann, er war dann stolz wie Oscar, erzählte dann jedem, dass er meinen Lebensweg bereitet hat, was überhaupt nicht stimmte. Also die falschen Lorbeeren, mit denen er sich schmückte, das war auch nicht so toll. Und gelegentlich rief er an, aber auch das war, ich hatte auch gar keine Lust zurückzurufen, ich hatte keine Lust mit ihm zu telefonieren. Ich war sehr vorwurfsvoll. Und weil er auch die spätere Frau dann immer wieder betrog und ich und mich das wissen ließ, zu einer Veranstaltung zu mir nach Rostock kam und dann sich wieder da mit einer Frau traf, wobei ich vorher gesagt habe, mach das bitte nicht. Also es war wirklich nicht gut zwischen uns.
Und da hättest du doch dann mit allem Recht sagen können, ich will tatsächlich nichts mehr von ihm.
Habe ich gemacht. Habe ich gemacht, jahrelang. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, du bist ein Arschloch. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben.
Und wann kam dann der Punkt? Ich meine, ich habe es ja gesagt eingangs, du kümmerst dich jetzt um ihn.
Ich habe ihn bekommen.
Du hast ihn bekommen? Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Ist er dir wieder zugelaufen?
Ja, eigentlich auch eine tragische Geschichte. Mein Vater lebte ja in Duisburg, also zwischen Duisburg und Düsseldorf in einem wunderschönen Haus. Und es war Ende 2018, rief mich seine Frau an und fragte, wo ich bin. Das war sehr ungewöhnlich. Marianne hatte mich noch nie angerufen. Und ich war lustigerweise gerade in Düsseldorf und mein Vater war im Krankenhaus. Und ich habe gedacht, ach, wenn ich schon mal da bin, fahre ich mal auf ein Stündchen vorbei und guck mal, wie es ihm geht. So. Und sagte ihr das auch, sagt, bin in Düsseldorf. Dann sagte sie, ach, das ist ja schön, ach, dann sehen wir uns ja. Und dann einen Tag später bin ich dorthin gefahren und habe meinen Vater besucht. Und dann fragte sie mich, ob ich meinen Vater mal für 2 Tage betreuen könnte. Weil ihr ging's nicht so gut. Und sie sagte, ich kann nicht essen und mir geht's eben nicht so gut. Und ich kann nicht schlafen und ich müsste mal mich durchchecken lassen. Vielleicht mal 1-2 Tage ins Krankenhaus. Aber dein Vater kommt am Dienstag raus. Könntest du den eventuell betreuen? Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Weil ihr habt mich nie um etwas gebeten in den letzten 50 Jahren. Kann mich nicht erinnern. Ich mache das. So. Und dann kam sie montags ins Krankenhaus, rief mich dann auch an und bat mich zu kommen, um den Papa dienstags abzuholen. Das hatte ich ja auch versprochen und das habe ich dann auch so organisiert. Und als ich meinen Vater im Krankenhaus abholte, da fragte ich dann bei den Entlassungspapieren, die musste ja immer abholen, dann sagte ich, dann muss ich an irgendwas denken. Und dann sagte die Schwester im Krankenhaus, sagte, ja, ihr Vater ist dement.
Das hast du vorher nicht gewusst?
Nein. Ich hatte ja überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm. Und erst im späteren Nachhinein dachte ich so, so bei einem Telefonat zum Beispiel. Mich hat's immer genervt. Der hat immer auf laut gestellt. Und dann hörte ich immer, bei jedem Telefonat war sie im Hintergrund, Marianne, und er wollte irgendwas erzählen scheinbar. Und sie sagte immer, nee, wir waren doch da und da. Also sie hakte immer ein. Mhm. Im späteren Nachhinein war mir natürlich klar, das war schon das. Das war schon die Demenz. Mhm. Aber ich bin da überhaupt nicht drüber gestolpert. Ich dachte immer nur, was blökt sie denn jetzt schon wieder im Hintergrund? Er sagt's doch gerade. Also warum muss sie das denn jetzt berichtigen? Ist auch wurscht, ob die da oder dort waren. Also für mich war das ja unwichtig. Mhm. Und in dem Zusammenhang eben war das, ihn aus dem Krankenhaus mitnehmend, hatte ich mit einmal totale Panik. Weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ach, ich muss ihm Medikamente geben, wie mache ich das denn? Schon im Krankenhaus schlief er ja scheinbar sehr viel. Und habe dann aber gedacht, so irgendwie zwei Tage kriege ich das schon irgendwie hin. Bin dann mit ihm ins Haus, fand mich sehr schnell, das verwunderte mich auch sehr gut in dem Haus zurecht. Als wäre ich dort oft gewesen. Mhm. Hab dann alles organisiert und mein Vater schlief wirklich 16 Stunden am Tag. Und war auch kaum wach zu kriegen, also auch nicht damit er trinken konnte. Und also alles so, wo man denkt, ist ja wichtig, ältere Menschen müssen trinken. Ich hörte den nur ab und zu im ersten Stock, wenn er dann mal auf die Toilette ging. Und habe dann einiges organisiert und musste dann aber nach 2 Tagen wieder zurück. Aber parallel dazu war sie im Krankenhaus durchgecheckt worden. Und als ich sie besuchte, sie also regelmäßig immer zwischendurch. Mit einmal hing da so ein Schlauch raus, mit einer komischen Flüssigkeit drin. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe viele Freunde in den Tod begleitet in den letzten Wochen, Monaten. Und meine Alarmanlagen gingen alle an, weil auch diese Flüssigkeiten in der Farbe hatte ich schon gesehen. Und Brustbiopsie und hier noch eine Biopsie und da noch was und keine Befunde. Das alarmierte mich alles total. Und ich habe dann, hab dann mit den Ärzten gesprochen und habe gesagt, oder mit dem Chefarzt, habe darum gebeten, dass ich dort vorstellig werden darf. Und er sagte, dann sind Sie befugt. Und ich fühlte mich dann wie in so einem schlechten Film. Mhm. So nach dem Motto, sind Sie befugt? Nein, ich bin nicht befugt. Aber das ist meine Stiefmutter. Ich habe meinen Vater zu Hause. Ich möchte diesen beiden Menschen gerne helfen. Kann ich das tun und wie mache ich das? Dann nahm der mich beiseite und sagte, ja. Ich sage, und ich höre immer, es gibt keine Befunde. Aber es sind jetzt 3 Tage, ist sie jetzt da. Und hier die Schläuche und da die Biopsien. Naja, und in dem Gespräch sagte er mir dann, dass sie meinen Vater nie wieder, also sich nie wieder um meinen Vater kümmern könnte.
Sie war schwer krank.
Genau, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Dann stellte sich heraus, schwer krank. Aber, und das war ja alles kurz vor Weihnachten, er müsse erstmal noch, er hätte noch mal ein paar Gewebeproben eingeschickt. Und er hätte die große Hoffnung, den primären Krebs, also es ging um Krebs, den primären Krebs zu finden. Und deswegen sollte ich ihr bitte nicht sagen, dass sie schwer krank sei. Die Befunde kamen oder würden am 27. Dezember kommen und über Weihnachten müsste man jetzt abwarten. Das war der 21. Dezember.
Schreckliche Geschichte, die leider auch kein gutes Ende gefunden hat. Sie ist relativ schnell dann, glaube ich, gestorben. Ja. Und dann standest du vor der großen Entscheidung, was machst du jetzt mit deinem Vater? Also aus 2 Tagen sind erstmal, weiß ich nicht, Wochen geworden. Und dann jetzt, wir haben schon gesagt, 4 Jahre. Mhm. Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, dass du ihn jetzt wirklich hast? Also im Sinne von haben.
Schon in der Zeit, wo sie im Sterben lag. Ich habe sie ja komplett begleitet. Mhm. Und also ihn zurück ins Leben. Sie auf dem Weg in den Tod tatsächlich, auf der Palliativ. Sie hat unheimlich viel organisiert, was mir sehr geholfen hat. Also sie hat gesagt, das Haus muss verkauft werden, dies muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Du so, du machst das bitte so. Der Notar muss angerufen werden. Also ich war im Dauermodus, helfen, organisieren. Ich bin dann wirklich nach Duisburg gezogen. Ich konnte aber nicht in dem Haus sein, obwohl ich anfing, Unterlagen zu suchen. Mhm. Und dann begegnet man ja so vielen Dingen. Und sie starb dann relativ schnell am 21. Januar, tragisch wirklich. Und ihn hatte ich in der Zeit in der Kurzzeitpflege. Aber mir war schon während der Zeit klar, ich werde ihn nicht allein lassen.
Jetzt hattet ihr aber natürlich all die Jahrzehnte ein Nichtverhältnis, kann man sagen. Und dann plötzlich seid ihr da zusammengeworfen und habt dann plötzlich diesen Weg vor euch. Habt ihr euch darüber verständigen können?
Nein, mein Vater hat das überhaupt nicht. Sie sagte immer, der weiß gar nicht, was du alles für uns tust. Mhm. Und möglich, ich dachte dann irgendwie, vielleicht kommt das durch die Demenz oder ist er ignorant oder ist das so eine Art von ihm? Er hat so eine Art, auch Dinge wegzudrücken. Ist auch wie immer wenig emotional gewesen. Und aber ich war so in so einem Modus drin, helfen wollen. Und das habe ich eben von Kindesbeinen an. Ich habe ein großes Helferlein-Syndrom und ich habe eine große Empathie für Menschen, Menschen, für Tiere.
Ich glaube, dein Vater hat mal den schönen Satz gesagt, du hast als Kind schon an alle anderen Kinder Schokolade verteilt, so lange, bis nichts mehr da war und du hattest dann nichts.
Genau, das war eine Geschichte. Nee, er hatte zu mir gesagt, warum hast du eigentlich alles verloren? Ich habe ja eine klassische private Insolvenz, habe ja wirklich alles verloren, hingelegt. Und dann rief er mich irgendwann an und sagt, warum hast du eigentlich alles verloren? Jetzt hätte ich sagen können, ja, ich weiß natürlich, das und das ist passiert, so und so ist es passiert. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, ist halt so. Und dann sagte er, na, du warst ja schon immer so. Also ich war schon immer so, ja, auch schon als kleines Mädchen. Und dann kam eben diese Geschichte mit der Schokolade. Du hast eine Schokolade geschenkt bekommen, da hast du die in Staniolpapier ein kleines Stückchen gebröselt. So, und dann bist du losgelaufen, hast jedem ein Stückchen gegeben und am Ende war nichts mehr übrig für dich. Ich sag, ja, und was hast du dann gesagt? Ja, da habe ich gesagt, als erstes nimmt man sich selber ein Stückchen und dann erst verteilt man. Und dann habe ich gesagt, und warum hast du mir das nicht früher gesagt? Vielleicht hätte ich es dann anders gemacht.
Schokoladeninsolvenz angemeldet. Schokoladeninsolvenz. In jungen Jahren. Später nochmal mit hohen Summen dann die Privatinsolvenz.
Nee, aber vielleicht hätte ich das Geld gar nicht mehr gehabt, weil ich wie andere investiert hätte und Wohnungen gekauft hätte. Ich habe mir ja ständig irgendwas angeguckt, weil alle immer sagten, ja Mensch, mit viel Geld, das brauchst du ja jetzt nicht auf der Bank liegen lassen, kauf doch eine Wohnung. Dann hat man sich mal hier und da eine Wohnung angeguckt. Für mich war immer, ich wusste nicht, wohin? Warum sollte ich in Berlin eine Wohnung kaufen, wenn ich eigentlich in Köln noch lebte mit Erstwohnsitz? Nicht lieber da gucken oder gleich Mallorca? Oder dann flog ich nach Ibiza und dachte, da kaufe ich dann hier was. Und dann dachte ich, dann sitze ich da allein. Ist ja auch nicht so toll. Also kaufe ich lieber nicht. Also mal gucken. Und so lebte mich das Leben, anstatt dass ich das Leben dann wirklich bei den Hörnern nahm.
Aber ein bisschen tückisch war dann natürlich, dass dieses Investment, das du dann getätigt hast und das dich dann quasi ins finanzielle Verderben erstmal gerissen hat. Ja. Das ist aus einer Liebesgeschichte raus entstanden. Und das ist natürlich immer besonders fies und tragisch. Du hast da deinem damaligen Lebensgefährten geholfen, was aufzubauen. Das sollte, glaube ich, so eine tragbare...
Größte Traglufthalle der
Welt. Im Hamburger Hafen. Klang erstmal super.
Loseplatz.
Dann kam der, der große Sturm und hat das Ding zerlegt.
Genau, du bist super informiert.
Ja. Und dann saßt du da, weil du hast immer reingebuttert und nachgeschossen.
Vor allen Dingen habe ich selbstschuldnerisch unterschrieben.
Und da hatte ich keiner gewarnt.
Also privat.
Da hatte ich keiner gewarnt. Gab es niemand, der...
Ich bin ja auch intelligent genug, dass man das nicht tut.
Ja.
Aber parallel dazu gab es ja das Geld. Ich hatte das Geld. Für das, was ich unterschrieben habe, hatte ich das Geld liegen. Also, und natürlich, wenn du ein großes Investment tätigst, aufgrund eines Handschlages, den du gegeben hast, nämlich das Versprechen. Und das war immer mein großes Problem. Wenn ich halte meine Versprechen und ich hatte versprochen, ich bin dabei und wir bauen das auf. Und ich konnte das nicht loslassen. Ich konnte das Versprechen nicht loslassen. Heute verspreche ich, ich habe ja damals gedacht, wir bauen das auf, das wird die größte Traglufthalle und das war eigentlich auch ein tolles Projekt. Das war die alte Wetten-Das-Halle, also ein Doppelkuppelbau, das war imposant. Das stand mitten auf Hafen City, wie man es heute kennt und ist auch als letztes, also dieser Bereich ist auch als letztes bebaut worden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist wirklich Vergangenheit. Und wenn ich darauf gucken würde und sagen würde, ich habe so viel Geld verloren, alles, wofür ich jemals gearbeitet habe, dann haben mich ja viele gefragt, warum hast du dir nicht einfach einen Strick genommen? Oder warum hast du dich eigentlich nicht erschossen? Und ich finde...
Das wurdest du tatsächlich
gefragt. Ja, das war irgendwie so, boah, ich hätte mich erschossen, warum hast du dich nicht umgebracht? Also, und dann habe ich immer gedacht, nee, also Geld wird mich nicht dazu bringen, mir etwas anzutun. Und ich finde, ich lebe einfach wirklich gern. Ich mag das Leben, auch wenn es manchmal nicht einfach ist.
Die schöne Geschichte ist ja, dass dich dann das Dschungelcamp gerettet hat finanziell. Ja. Ich glaube, das hat die finanzielle Wende eingeleitet.
Ja, aber habe ich also wirklich entschieden. Ich war ja damals noch, hatte ja noch eine Agentur und wurde auch immer wieder angefragt und meine Agentin sagte dann, als die Anfrage erneut kam für 2011, ja, das sage ich jetzt ab. Und ich so, nee, nee. Weil 2009 war ich in die Insolvenz gegangen. Auf Anraten eines sehr guten Freundes, der sagte, mach den Sack zu. Weil ich arbeitete ja immer weiter. Und auch da war ich bereit, weiterzuarbeiten. Aber ich konnte die Raten nicht tilgen. Wenn du 1 Million hast mit 18% Negativzins, dann weißt du, du musst 180.000 Euro abzahlen und hast keinen Cent getilgt. So war es bei mir. Und es ging gar nicht mehr. Ich wäre aus dieser Scheiße nicht mehr rausgekommen. und deswegen auf Anraten dann in die Insolvenz gegangen. Und dann kam eben die Anfrage für den Dschungel. Und dann sagte ich, nee, ich gehe ins Gespräch. Aha. Und mein Insolvenzberater hatte mir genau ausgerechnet und hat gesagt, das brauchst du. Und wenn du das jemals bekommen kannst, dann sag mir Bescheid. Und dann machen wir einen Insolvenzplan und wir machen ein Angebot. Mhm. So, und genau so haben wir es gemacht.
Also was da schon bewundernswert ist, ist zum einen, dass du auf so krasse Fragen wie, warum hast du dich nicht erschossen oder warum hast du dich nicht umgebracht, da sofort gesagt hast, nee, ich will leben und ich gehe das an. Du hast dich da rausgekämpft, wirklich mit allem Einsatz, den man dann auch im Dschungel bringen muss und stehst jetzt, glaube ich, wieder ganz, ganz gut da. Ich meine, manchmal wirst du vielleicht auch denken, Mensch, ich könnte ein ganz anderes Leben führen, wenn das nicht passiert wäre.
Ja, aber lebt man das andere Leben? Also ich glaube, alles, was passiert im Leben, passiert einem ja. Eine gute Freundin hat mal gesagt, gut, dann hättest du es anders verloren, das Geld.
Also, das ist auch schön, ja, ne?
Genau. Wäre es jetzt nicht diese dramatische Geschichte gewesen und so. Und das, was ich immer mitgenommen habe, ist, das Leben passiert nicht nur. Ich bin ja offenen Auges auch wirklich in Situationen geraten, die nicht so toll waren. Mhm. Und das geht ja vielen Menschen so. Ja. Und
aber wir sind
weißt
ja,
du, wo läufst du dem Karma weg? Ja. Oder wo haust du ab und sagst, nee, Moment, das ist gar nicht für mich gedacht. Sie hat gedacht und hat gesagt, ganz klar, du hättest das auch sonst verloren. Mhm. Weil du hast eine ganz andere Geschichte zu erzählen.
Mhm. Und weil wir ja vorher dabei waren, die Geschichte zu erzählen, wie du deinen Vater wiedergefunden hast. Wir sind vorher nur, wir sind vorher nur zum Geld abgebogen, weil er eben auch schon früh gesagt hat, du hast Schoko-Syndrom, Schoko-Insolvenz und eben dieses Helfersyndrom. Genau. Das hört sich immer so negativ an, aber du bist unheimlich hilfsbereit und gehst die Dinge da auch an, hast das bei deinem Vater dann eben auch getan, der da schon dement war, als er dir da
also fortschreitend
muss man immer dazu sagen. Und dann standest du da und musstest so viel machen. Ein Haus verkaufen, unheimlich viel Bürokratie regeln. Ich kenne es aus vielen Familien, auch jetzt aus meiner, wie schwierig es ist, Hilfe zu finden, wenn man einen dementen Menschen in der Familie hat. Man fragt sich dumm, weil schlauer wird man dabei nicht.
Wenn man jetzt viele ist, du hast ja vorhin in einem Vorgespräch hast du so ein bisschen angedeutet, ihr, die Familie.
Ja.
Bei mir war das, ich war alleine.
Noch schlimmer.
Ich habe das ganz alleine gemacht. Und hier ging es darum, auf der einen Seite musste ich für einen Menschen, der gegangen war, der gestorben war, nämlich für Marianne, musste ich Dinge auflösen. Mhm. Denn die brauchte vielleicht als Nachlass die Familie, die eigene Familie, aber der Mensch brauchte das nicht mehr. Für mich musste ich überlegen, was mache ich mit den Dingen, die mein Vater ist ein Sammler. Jeder Zettel ein Gewinn. Ich habe 3 Monate lang in diesem Haus gestanden und wirklich jeden Zettel in die Hand genommen und bin dort auf Dinge gestoßen, was mich ja dann auch so fertig gemacht hat. Es gab einen großen Ordner, da stand Kathi drauf. Und da waren Kinderbilder, die ich gemalt hatte. Jeder einzelne Brief, den ich geschrieben habe, das hatte er alles gesammelt. Jeder Furz, den ich in dieser Welt gelassen habe. Jede Sendung, in der ich war. Mein Vater hat alles von mir gesammelt.
Also der Vater, der nie Nähe zulassen konnte, der eigentlich auch nie mal ein emotionales Wort für dich hatte, der hat das im stillen Kämmerlein
alles
zelebriert.
Und da war mir klar, der hat mich total geliebt, unfähig, das zu zeigen. Aber mein Vater hat mich auch als Kind geliebt, ohne dass er mich das wissen ließ. Und das war so, ich hoffe schon wieder in Tränen ausbrechen, weil das war so, oh Gott, warum sind wir Menschen nicht in der Lage, miteinander zu reden so oft? Oder warum gibt es die Streitigkeiten? Wo sind sie denn eigentlich? Und ich habe ja relativ früh, ich habe ja auch mit ihm eine Zeit lang nicht mehr geredet, weil ich das gelöst hatte für mich. Ich habe gesagt, so, ich verzeihe dir das jetzt, dass du die Familie verlassen hast, möchte mit dir nicht mehr viel zu tun haben, aber ich bin fein mit dir. Wenn was ist, natürlich kannst du mich anrufen, ich bin fein mit dir. Und das habe ich für mich auch gelebt. Und dieses Zurückkommen, man macht alles, oder wenn man Unterstützung hat, ist es nochmal anders. Aber ich wusste nicht mehr, was braucht er noch? Er hängt an Möbeln, aber auch an kleinen Elefanten, aber auch an seiner Playboy-Sammlung, aber auch an all dem, was er geschaffen hat, an seinem Meisterbrief von 64 und.
Und das also, muss man dann irgendwann im Pflegeheim in ein 16, 12 Quadratmeter Zimmer bringen?
Ja. Wie machst du das? Wie löst du das Leben eines Menschen auf? wohin tust du das? Und immer mit dem Einverständnis, weil ich wollte meinen Vater nie entmündigen. Das ist mir ganz wichtig.
Ja.
Würde, ihm alle Würde zu lassen. Also bitte entscheide du, was weg kann und was nicht. Darf ich die Weichholzmöbel verkaufen? Darf ich das? Also ich habe mir da wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht und es hat mich unendlich viel Kraft gekostet. Und ich weiß, in den Phasen, wenn man mit Geschwistern, das meine Schwester kam dann auch, Gott sei Dank, für ein Wochenende und half mir. Und da gab es auch eine lustige Geschichte, weil mich die Polizei im Hause meines Vaters stellte.
Als Einbrecher.
Weil sie dachten, ich wäre Einbrecher. Und ich wie in einem schlechten Film da stand und die Hände hochnahm. Und bis diese Polizistin, die wirklich mit gezogener Waffe, also standen zwei Polizisten mit gezogener Waffe, so vor mir. Und ich habe das ja so oft gedreht. Und ich war so, ne, als Walter, wie oft hatte man schon eine Waffe auf mich gerichtet?
Genau,
oder
direkt wieder
anderen.
Hinter Gittern.
Genau.
Ja.
Und dann erkannte sie mich irgendwann und sagte, sie sind doch. Und ich, und wo ich sonst immer sage, nee, bin ich nicht. Und manchmal, wenn ich aus der Situation raus will. Aber in diesem Fall sagte ich, ja, ja, genau, die bin ich. Aha. Genau die.
Kommt das eigentlich noch oft vor, dass man sagt, oh, Walter?
Ja, das ist jetzt schon, wieder, oder? Weil die Wiederholung, also seit 4,5 Jahren läuft es ständig mit sensationellen Quoten. Und ich bin mittlerweile selber ein großer Fan der Serie.
Mittlerweile?
Ja, mittlerweile. Ich habe es ja früher kaum geguckt. Also warum sollte ich mir das selber angucken? Ne? Aber um nochmal auf diese Situation zurückzukommen. Ne? Genau. Und dann einfach zu sagen, ja, wo findest du Hilfe? Wen sprichst du an? Und dann gab es ja ganz viele Prominenz oder Prominente, die sagten, ja, ich habe mit meiner Mutter gedreht, da mit dem und dem gedreht. Und da dachte ich, ah, wenn du Hilfe brauchst, dann, und ich habe die alle angeschrieben und ich habe nichts gehört. Und ich jetzt selber prominent und dachte, wie ist das für jemanden Otto-Normalverbraucher?
Lass mich da nochmal einhaken. Das waren Prominente.
Ich möchte die Namen.
Du möchtest natürlich keine Namen nennen.
Nein.
Aber es ist tatsächlich so, dass die gesagt haben, wenn du mal Hilfe brauchst, melde dich und dann kommt nichts zurück.
Nein, im Fernsehen. Promotet, groß promotet. Es gab große Werbung und dann melden sie sich bei mir und ich helfe ihnen. Und wenn sie mal einen Ansprechpartner brauchen, und ich habe sie alle angeschrieben und ich habe nichts gehört. Ich habe dann irgendwann mal vom Deutschen Roten Kreuz, also DRK, eine Nachricht bekommen. Das war dann weitergeleitet worden, anscheinend und so. Und da habe ich gedacht, die große Hilflosigkeit, was musst du tun? Du musst ja so wahnsinnig viel erledigen, wenn du einen Menschen verpflanzt. Denn natürlich wollte mein Vater nicht in ein Heim. Der wollte auch nicht aus seinem Haus. Obwohl er mir vorher gesagt hatte, verkauf das, weil er das mit Marianne beschlossen hatte. Aber mit einmal sagt er, komm, wir gründen eine WG, du ziehst hier zu mir ins Haus. Und so, ich dachte, ich bin doch keine Pflegerin.
So, aber solche Momente hatte er dann, dass er schon erkannt hat, dass er Hilfe braucht, aber...
aber doch nicht in dem
nicht
Maße.
Im Heim. Ja.
Nein. Und dann, ich habe das ja anders gemacht. Ich habe gesagt, du entscheidest das. Aber auf dem Sterbebett hat Marianne mich, das waren ihre letzten Worte, sie hat mich gefragt, was wird aus Ditz? Was wird aus Dieter? Was wird aus deinem Vater? Und ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen. Wenn er mit möchte, dann lade ich ihn in mein Leben ein. Und wenn er mit mir nach Berlin gehen möchte, dann nehme ich ihn mit nach Berlin.
Und so ist es jetzt, ne?
Und so ist es jetzt. Und ich habe ihn am Anfang in einer WG untergebracht, was ich toll fand. Große Wohnung, WG, er hatte ein Riesenzimmer mit Blick aufs Schloss.
Aber das war schwierig, Fluchtgefahr.
Wenn der Mensch gehen möchte,
und
ich, da war das gar nicht so. Ich hatte gar nicht am Anfang das Gefühl, der möchte irgendwo hin, sondern ich war ja immer mit dem zusammen. Wir haben zum Mittag gegessen, zu Abend gegessen. Ich war ja rund um die Uhr, weil ich auch nicht arbeitete zu dem Zeitpunkt oder wenig und dann Sprecherjobs hatte, mal ein Dreh hier, mal ein Dreh da. Habe ich das wirklich rundum machen können. Und dann kamen aber die Momente, wo er dann mit einmal das Haus verlassen wollte, wo er mich abends anrief und sagt, ich nehme jetzt ein Taxi und dann fahre ich mit der und der essen. Und ich sagte, nee, das machst du bitte nicht. Weil ich dachte, mein Vater geht runter, wenn er das überhaupt schafft bis unten.
Und dann geht er verloren. Das ist natürlich ein Albtraum.
Der wird überfahren. Das ist eine vierspurige Riesenkreuzung. Eine der größten, die wir in Berlin haben. Und dann sah ich schon meinen Vater, der orientierungslos gar nicht weiß, wo er hin will, auf der Straße rumläuft. Und das war für mich schlimm. Und dann ging es bei ihm immer darum, ja, keine Toilette auf dem Zimmer, ist natürlich in Altbauten natürlich nicht. Und es waren auch sehr viele bettlägerige Menschen dort, was vielleicht gut ist für die Bettlägerigen und die Angehörigen. Aber man merkte doch sehr schnell, die Versorgung ist überhaupt nicht so, wie man es mir gesagt hatte. Und dadurch, dass ich täglich den Blick darauf hatte, und auch Dinge passiert sind, wo ich dachte, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass meinem Vater das passiert, aber auch nicht anderen Menschen.
Bist du jetzt mit der Betreuungssituation zufrieden?
Also ich sag mal so, besser geht immer. Mhm. Dadurch, dass ich sehr viel zuarbeite, dass ich viermal die Woche, manchmal fünfmal die Woche bei ihm bin, mit ihm rausgehe. Das mache ich ja täglich, das ist auch organisiert. Ich habe auch Betreuer, die ich dafür bezahle. Das kostet viel Geld, das kann sich nicht jeder leisten. Ich habe das so entschieden. Es gibt ja auch Ehrenamtliche, die gerne mit älteren Menschen zusammen sind. Aber da muss auch gewährleistet sein, dass die Verantwortung übernommen wird. Mein Vater ist draußen nur beweglich im Rollstuhl. Und wenn es mal um Toilettengang geht, hat man sofort ein Problem, weil viele Restaurants haben die Toilette ja unterirdisch. Ja. Das heißt, du musst Treppen steigen, das kann er nicht schnell genug und würde dann vielleicht nicht wieder hochkommen. Aber aus seiner Sicht ist er ja ein junger Mann, wir müssen gleich Skifahren gehen. Und also es gibt eben so, es gibt die guten Tage, wo alles gut ist. Tage, und die witzigen Tage. Ja. Es gibt die schlechten Tage und im Moment befinden wir uns eher in einer schlechten Zeit. Mhm. Also er ist sehr weit weg im Moment. Ich sag mal so 30 bis 35 Jahre zurück. Er hat Begegnungen. Er sagt, Marianne, ich habe ja vorhin noch mit Marianne gegessen. Also kannst du mir ja nicht erzählen, die ist tot. Ja. Und wie gehst du mit diesen Situationen um? Und wo bekommst du Hilfe? Und du fragst ja nach der Pflegesituation im Moment. Viel zu wenig Pfleger. Die Fachkräfte werden nicht entlastet. Stattdessen kommen Menschen, die überhaupt nicht ausgebildet sind. Also für die Fachkräfte, die vor Ort sind, eine doppelte Belastung. Und Fachkräfte werden abgezogen, nicht gut bezahlt. Und sie sind alle überfordert. Sie werden krank. Sie haben keine Lust, will ich nicht sagen. Das sind Menschen, die sich so aufopfern. Und ich will jede Lanze für diese Menschen brechen, weil ich sie im Tagtäglichen sehe.
Ich glaube tatsächlich, es gibt doch den Begriff der Würde, der da genannt wird. Immer und ich glaube, der gilt echt auf beiden Seiten.
Absolut.
Würdevoll arbeiten dürfen.
Absolut.
Absolut. Und auch entsprechend entlohnt werden. Damit dann auch die alten Menschen da würdevoll leben können.
Ja, aber das ist nicht so. Und was ist denn der Faktor für ältere Menschen? Zeit.
Ja.
Zeit. Zeit, die man miteinander verbringt. Es gibt an dem Ort, wo mein Vater ist, es gibt diese Gemeinschaftsräume nicht mehr. Gut, die Pandemie hat alles verschlechtert. Mhm. Wirklich, und hat es schwer gemacht, weil die Menschen nicht mehr zusammenkommen durften. Mein Vater war 8 Wochen lang weggesperrt. Weggesperrt. Und ich rede ja jetzt, ja, ich rede von meinem Vater, aber ich habe das in der gesamten Gesellschaft. Wir haben die winkenden Opis und Omis an den Fenstern gesehen. Wir haben gesehen, wie Menschen alleine gehen mussten, die 50, 60 Jahre ihres Lebens miteinander verbracht haben, die allein gelassen wurden, wo das Väterchen nicht dem Mütterchen die Hand halten durfte im Krankenhaus, weil niemand rein durfte. Es ist fatal gelaufen und das darf nie wieder so sein. Und es tut mir um jeden einzelnen Menschen leid, dem das passiert ist. Denn das wirst du nie vergessen. Wie denn auch? Wenn mein Vater war umringt von Menschen, die Corona hatten. Das Haus war gesperrt unter absoluter Quarantäne. 123 Menschen hatten Corona. Es gab nur 2 Menschen, die es nicht hatten. Einer davon war mein Vater.
Ich merke, wie du brennst für das Thema. Ich schaue mit einem Auge auf die Uhr, weil du auf den Flieger musst, damit du wieder zu deinem Papa fliegen kannst. Und ich möchte nicht schuld sein, dass du da zu spät kommst. Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Sehr berührende Geschichte. Und einen Begriff möchte ich hier jetzt aber zum Schluss schon noch reinbringen. Das ist nochmal das Verzeihen.
Ja.
Weil wir angefangen haben mit dieser doch sehr bitteren Kati-Papa-Geschichte. Hast du mittlerweile vollumfänglich verziehen oder ist noch ein Restgroll da?
Also ich bin ja fürs Verzeihen. Verstehen und verzeihen. Es gibt sicherlich Familiengeschichten, wo jemand sagt, ich kann das nicht verzeihen. Aber mir ist so oft, auch bei den anderen älteren Leuten, taucht immer wieder dieser Satz auf, wer A sagt, muss auch B sagen. Also da gab es in der Vergangenheit mal irgendwas, keine Ahnung, Erbstreitigkeiten oder was auch immer. Und Menschen waren nicht bereit zu verzeihen, weil sie ja A gesagt hatten, deswegen mussten sie auch B sagen. Und dann ging man nicht mal ans Grab. Also man traf sich gar nicht mehr. Man war nicht bemüht oder viele waren nicht bemüht, das vielleicht zu klären. Auch Dinge, die aus etwas entstanden sind, was vielleicht ganz unwichtig ist. Und ich bin so sehr dafür, nochmal aufs Leben zu gucken. Denn der, der übrig bleibt, der muss damit weiterleben. Und in dem Moment, wo der andere gegangen ist, also wo einer von beiden gestorben ist, bleibt der andere und wird es nie mehr klären können. Und deswegen sage ich immer, schaut euch doch die Geschichten nochmal an. War das wirklich wert, wirklich miteinander zu brechen, gar nie wieder zusammenzukommen? In meinem Fall, ich bin für jede Sekunde dankbar, die ich mit meinem Vater verbringen darf und durfte. Es ist nicht einfach. Aber wir haben eine Chance bekommen und diese Chance kann mir niemand mehr nehmen. Und wenn mein Vater morgen gehen muss, dann sage ich, ich habe es zumindest versucht. Und tief in meinem Herzen weiß ich mittlerweile, er hat mich lieb gehabt, er hat sein Leben gelebt. Das muss ich ihm verzeihen. Jeder Mensch darf auch sein Leben leben. Und dass es mich nun mich betroffen hat, dass es mich traurig gemacht hat, das ist die eine Geschichte. Aber das, was ich jetzt mit ihm habe, eine gute Zeit. Er berät mich manchmal, also gerade in finanziellen Fragen versucht er das dann. Ich habe viel erfahren. Wer als unsere älteren Herrschaften, unsere Familie, erzählt uns denn die Geschichten, wie es früher war, wo Opa und Oma das und das gemacht haben? Oder die Erinnerung. Und um die Erinnerung wachzuhalten, das war eben auch ein Anliegen, seine Erinnerung wachzuhalten. Deswegen auch mein Buch, auch für ihn, zu Lebzeiten geschrieben. Die meisten Leute schreiben Bücher, gerade über dieses Thema, wenn der andere gestorben ist. Mhm. Und das war auch eine Kritik. Warum schreibst du denn ein Buch? Warte doch, bis dein Vater tot ist. Da habe ich gesagt, nee, der soll das ja lesen. Der soll ja genau spüren, auch dieses, da warst du nicht parat, da warst du nicht da. Aber ich werf dir das nicht vor. Du hast dein Leben gelebt, aber jetzt sind wir eine Einheit. Und jetzt kommen die Wünsche bei ihm. Oh, ich möchte so gerne nochmal, ich habe ja letztes Jahr die Karl-May-Festspiele gemacht. Oh, da möchte ich gerne hin und Kathi. Und ich habe gesagt, Papa, ich krieg das nicht hin. Ich krieg's nicht organisiert. Und dann habe ich es aber organisiert mit ganz viel Hilfe aus der Pflegeeinrichtung, mit Freunden, mit denen, die vor Ort waren. Und wochenlang, bis heute, erzählt mir mein Vater, wie toll das war. Da eingeritten und da die. Ich bin gar nicht geritten. Manchmal sagt er wohnt jetzt da. Hat jetzt da ein Haus gekauft. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es lohnt sich ganz oft hinzugucken. Und wenn man, gibt so viele Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, gucken sie auch ab und zu mal auf die anderen, die da sitzen. Meist sind da nämlich keine Menschen, die besucht werden. Oder da sind Menschen, die von ihren Angehörigen nicht besucht werden. Die kann man ab und zu mitnehmen. Und ich habe das ganz oft gemacht und ich bin mit sehr viel Lächeln und Freude bis heute belohnt. Und ich finde, dieser Einsatz lohnt sich auf jeden Fall.
Und ich merke auch, wie du dieses Strahlen wirklich weitergibst. Kathi, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke schön für die Einladung.
Jetzt schicke ich dich tatsächlich zum Flughafen. Nicht, dass da noch was schief geht.
Tschüss.
Ich danke dir.
Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.